Willkommen beim Buchplausch, der Podcast für Gespräche mit Gästen über Bücher.
Hallo und herzlich willkommen zum Buchplausch. Hallo Anne.
Hallo Anja.
Hallo. Wir haben wieder einen besonderen Gast, wie jede Woche. Wir haben immer besondere Gäste, aber wir haben uns tatsächlich, also vor Weihnachten schon, gell, haben wir uns eigentlich damit auseinandergesetzt. Wir wollten unbedingt was machen, nachdem wir einen total interessanten Artikel gelesen haben, nämlich ein Verein hat Socken hergestellt, und zwar Feel-Me-Socken, wo praktisch, ihr kennt bestimmt diese wie so bei Stoppersocken, ne, diese Noppen unten, und dass die aber, die waren in Blindenschrift gestaltet und man konnte das praktisch eben auch erspüren. Wir fanden, das ist einfach ein unheimlich tolles Statement gewesen, und da wollten wir mit jemandem sprechen, der sich einfach damit auskennt, wie geht es denn eigentlich, also das ist ja so ein bisschen, geht ja um die Aufmerksamkeit halt einfach, um für Blinde und Sehbehinderte um uns herum in unserem Alltag, und wir wollten uns mit jemandem unterhalten, der uns da ein bisschen mehr dazu erzählen kann, weil wir auch das Gefühl haben, dass es wahrscheinlich immer noch viel zu wenig Aufmerksamkeit dafür gibt. Und da wir uns ja immer wieder auch mit Hörbüchern zum Beispiel beschäftigen und sagen, Mensch, das ist ja eigentlich auch eine ganz tolle Geschichte, und wer Sprecher gelernt hat, weiß auch, also diese Ausbildung als Sprecher gemacht hat, weiß auch, dass auch die Zeitungen zum Beispiel extra für Blinde vorgelesen werden. Das gibt's schon sehr, sehr lange. Und hat nichts mit einer KI-Stimme zu tun. Deswegen haben wir gedacht, jetzt müssen wir da einfach mal so ein bisschen tiefer in das Thema einsteigen. Und wir haben einen sehr lieben Gast dafür gewinnen können, nämlich Herrn Andreas Bethke, der Geschäftsführer des Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverbandes. Herzlich willkommen, Herr Bethke.
Hallo.
Hallo.
Hallo. Und meine erste Frage an Sie, Herr Bethke, ist eigentlich eine ganz einfache, aber wenn man da mal näher einsteigt, glaube ich, kommen gleich noch ganz viele andere Fragen. Was macht denn der Deutsche Blinden- und Sehbehindertenverband?
Ja, da könnte ich jetzt endlich lang erzählen. Ich versuche es mal aber kurz. Unser Verband ist im Grunde der Zusammenschluss der regionalen Vereine von blinden und sehbehinderten Menschen, die es gibt, und auch von Einrichtungen, die in unserem Bereich bestimmte Angebote machen, Bildungseinrichtungen oder Einrichtungen, die auch Medien für blinde, sehbehinderte Menschen produzieren. Und die haben sich auf der Bundesebene zusammengeschlossen zu unserem Verband. Und die Menschen, also um die blinden, sehbehinderten Menschen selber, die sind dann wiederum bei den Regionalvereinen eigentlich die Mitglieder. Und so, dass wir auf der Bundesebene ja immer so 50 bis 60 Mitglieder eigentlich nur haben. Das sind dann wirklich alles selbstständige Organisationen. Und die Menschen, die dann dort organisiert sind, das sind so 50.000 rum. Mhm. Und was wir dann so auf der Bundesebene machen, ich sage immer, es sind zwei Sachen. Einmal Menschen helfen, Menschen unterstützen, mit Blindheit, Sehbehinderung auch zurechtzukommen. Und das Zweite, der Gesellschaft helfen, sich so weiterzuentwickeln, dass blinde, sehbehinderte Menschen, also Menschen wie ich, einen Platz in dieser Gesellschaft haben, dass die Gesellschaft in der Lage ist, uns sozusagen ein möglichst selbstbestimmtes Leben auch zu ermöglichen. Das sind so die zwei Punkte, für die wir eigentlich da sind. Mhm. Und das machen wir dann über Interessenvertretung, über Aufklärungsarbeit. Wir machen auch so etwas, dass wir ja Beratung organisieren, beziehungsweise wir auf der Bundesebene sind dann eigentlich für die Qualitätssicherung zuständig. Und das Vierte ist, die Austauschmöglichkeiten schaffen, dass Menschen, die von einem Sehverlust betroffen sind, dass die einfach Möglichkeiten finden, sich über ihre Situation noch auszutauschen, wobei das im Wesentlichen in den Regionen dann stattfindet. Mhm. Das vielleicht mal so ganz grob, also einmal den Menschen helfen, einmal der Gesellschaft helfen und dann so auf der Bundesebene mit diesen vier Schwerpunkten, Interessenvertretung, Aufklärung, Beratung organisieren, beziehungsweise sicherstellen und Austausch ermöglichen.
Was nimmt davon den größten Raum ein?
Ach, das kann man so gar nicht sagen. Das hat immer so unterschiedliche Schwerpunkte. So für meine Arbeit auf der Bundesebene ist wirklich eine der ganz zentralen Aufgaben, Interessenvertretung organisieren. Also da werden Gesetze, Verordnungen und sowas erlassen auf der durch die Bundesregierung. Viel auch inzwischen durch Europa. Und auch da, deshalb ist es für uns wichtig, dass wir uns da schon einmischen und sagen, es gibt bestimmte Initiativen. Bitte denkt daran, dass die so gestaltet werden, dass Menschen mit Behinderungen mitgedacht werden. Da geht es da viel um Barrierefreiheit. Also schauen, dass wenn es irgendwelche Vorschriften zur Digitalisierung gibt, dass wir dann sagen, so, dann bitte aber Websites oder E-Books oder alle möglichen Dinge so organisieren, dass wir sie auch mit benutzen können. Ja, wenn irgendwelche Dinge auf der Bundesebene unterwegs sind, dann ist das genauso. Gerade geht es zum Beispiel um die Gesundheitsberufe, die neu organisiert werden sollen. Und das ist für blinde, sehbehinderte Menschen eines der wichtigsten Berufsfelder. Und da sagen wir, das muss aber so organisiert werden, dass auch blinde, sehbehinderte Menschen da künftig Zugang dazu haben. Und jetzt will man das Ganze gerade akademisieren. Und dann sagen wir, das ist aber ganz blöd für unseren Bereich, weil in unserem Personenkreis ist es so, dass ungefähr 2/3 der Menschen, die die Ausbildung machen, gar kein Abi haben. Und wollt ihr das wirklich? Und da kämpfen wir gerade drum, dass es halt auch die Zugangsmöglichkeiten für Nicht-Abiturientinnen und Abiturienten gibt. Beispielsweise, das ist wirklich völlig bunt. Und dann daneben gibt es wieder so einen Kulturbereich, der uns immer sehr am Herzen liegt, weil ich finde halt, dass an Gesellschaft teilhaben, das heißt halt auch immer nicht nur irgendwie arbeiten können, das ist auch wichtig, sondern es gehört halt auch dazu, Kultur, Freizeit, Lebensqualität gestalten zu können. Und dann fängt das bei uns an, dass wir Tastbücher für Kinder produzieren beispielsweise, weil es total wenige Kinderbücher gibt, die auch für blinde und sehbehinderte Menschen nutzbar sind. Ach, bis hin dazu, dass wir sagen, wir jetzt gerade machen wir ein Projekt, dass wir Blindenschriftlehrerinnen und Lehrer, dass wir die wieder qualifizieren wollen. Ach, oder ganz andere Sachen, dass wir im Social-Media-Bereich schauen, dass wir sagen, macht doch eure Tweets möglichst so beispielsweise oder eure Videos, dass sie auch für uns ganz gut nutzbar sind. Ja, das mal so als großen Rundumschlag.
Wenn ich da mal einhaken darf, wie müsste denn das finde ich jetzt schon tatsächlich, also auch an sich jetzt lehrreich, ne? Wie müsste denn ein Tweet oder ein Social-Media-Beitrag aussehen, damit der für Sie auch angenehm nutzbar ist?
Ja, wir haben wir haben gerade ein Projekt eigentlich abgeschlossen, mit dem wir ja eigentlich mit Leuten zusammengearbeitet haben, die ja als Influencer unterwegs sind, mit blinden Nutzern zusammengearbeitet haben. Wir machen das immer ganz gerne, dass wir die Macher und dass wir die Anwender zusammenbringen. Mhm. Und haben eigentlich als Ergebnis so 4 Regeln, die man im Wesentlichen berücksichtigen sollte, dass wir die aufgestellt haben, findet man auch auf unserer Website dann. Und da gehört zum Beispiel dazu, wenn ich Bilder poste, dass ich nicht vergesse, es gibt immer sowas wie Bildunterschrift einfügen. Das bietet zum Beispiel, Twitter bietet das, mal sehen, ob Twitter uns bleibt, andere bieten es nicht, aber dort ist es sozusagen standardmäßig vorgesehen. Ja, da klicken aber viele drüber und ignorieren das völlig. Und für uns ist es total wichtig, dass da irgendwie zumindest eine Kurzbeschreibung steht. Ey, was ist denn auf diesem Bild eigentlich drauf? Ja, das ist so eine dieser Regeln beispielsweise. Und so gibt es halt ganz 4 sehr niederschwellige Dinge, die man einfach beachten kann und sollte, wenn man ich sag mal, im Social-Media-Bereich unterwegs ist, was es ganz vielen von uns es halt wesentlich erleichtert, dann da einfach mittun zu können. Mhm.
Und was sind aktuell Ihre persönlichen Aufgaben im Verein?
Ich selber bin einer derjenigen, der so politisch unterwegs ist, der tatsächlich viel mit Ministerien, mit Parlamentariern und sowas auch zu tun hat und schaut, dass die uns nicht vergessen. Und dann ist es aber halt auch so, wenn du Geschäftsführer bist, dann bist du natürlich fürs Geld mitverantwortlich. Also gehört auch dazu, dass ich schaue, wie finanzieren wir eigentlich unsere Arbeit und ist das alles sichergestellt? Und ist es so, dass wir, diesen Mix, den wir eigentlich haben, dass der funktioniert? Wir kriegen ja keine feste öffentliche Förderung, sondern das ist so, dass wir uns zu einem Teil, 25-30% aus Mitgliedsbeiträgen finanzieren. Dann gibt es einen großen Teil, den wir immer zweckgebundene Zuschüsse nennen, also wo wir von allen möglichen Geldgebern dann versuchen, entsprechende Mittel zu kriegen, die zu begeistern für das, was wir tun und sagen, das ist doch eine Geschichte, die ihr fördern könntet. Also im Grunde alles, was wir in die Hand nehmen, kann man so sagen, das ist irgendwie dann Zuschuss gefördert, aber nicht fest, sondern das müssen wir uns jedes Mal halt neu verdienen. Ja, und dann gibt es so diesen Spendenbereich, den wir so in letzter Zeit ein bisschen nach vorne geholt haben, weil wir gesagt haben, auch ja der Privatbereich sozusagen, also Menschen, die das interessiert, die wollen wir halt auch gewinnen, das, was wir tun, dann auch zu fördern, sodass wir so einen Bereich, der bisher so 10% ungefähr unserer Einnahmen ausmacht, dann aus privaten Spenden dann organisieren. Ja, das ist so eine Zuständigkeit von mir und dann bin ich ganz viel unterwegs, auch so im eigenen Verband. Wir haben so das Selbstverständnis, dass wir sagen, bei uns nehmen Menschen, die blind oder sehbehindert sind, ihre Angelegenheiten auch selber in die Hand. Und deshalb sind so unsere ganzen Gremien, die man so in Vereinen immer hat, Vorstände oder entsprechende Aufsichtsgremien und sowas, die sind im Wesentlichen von blinden und sehbehinderten Menschen auch selber besetzt. Und mit denen habe ich dann ganz viel zu tun, dafür die entsprechenden Dinge vorzubereiten, damit da dann die Entscheidungen getroffen werden können.
Sie haben ja am Anfang gesagt, dass Sie auch bei der Politik eben dann immer einwirken, dass die Interessen auch wahrgenommen werden. Wie groß ist denn da das Entgegenkommen? Meistens müssen Sie da schon stark einwirken oder gibt es da schon so eine gewisse Grundbereitschaft?
Das ist ja ganz spannend. Also ich finde, wir leben ja in so einer Zeit, wo man immer so denkt, also hat es eigentlich überhaupt Zweck, sich irgendwie zu engagieren und kann ich denn überhaupt was bewegen? Und ich finde, wir sind ja oft in so einer Haltung drin, dass ganz viele Leute sagen, es hilft ja eh nichts, wenn ich was tue. Ich finde, es ist schon schwierig, was zu bewegen, aber es ist halt doch so, dass wir in so einer Aushandlungsgesellschaft leben und halt nicht in der Gesellschaft, wo von oben herab alles bestimmt wird. Und dann ist es eben doch so, dass du Dinge bewegen kannst, was dann zwar Kraft kostet und was auch schon Geschick braucht, aber was auch funktionieren kann. Und ich erlebe das schon so, dass wir heute, wenn wir über so Dinge wie Barrierefreiheit reden, dass wir schon in einer ganz anderen Welt eigentlich leben als vor 20 Jahren, so als ich angefangen habe. Und dass wir heute halt nur immer schrittweise weiterkommen, wie das bei uns halt so ist. Aber dass sich schon Dinge auch bewegen lassen. Du brauchst allerdings schon echt langen Atem. Und ja, wir arbeiten dann gerne in Bündnissen zusammen und schauen, dass wir halt möglichst stark dann sind und nicht nur immer als Einzelne dastehen. Und dann finde ich schon, dass sich auch Dinge bewegen lassen. Und das ist dann schön, finde ich, wenn man halt merkt, dass man irgendwie wirksam sein kann. Das ist auch so ein bisschen das, was mich eigentlich antreibt, muss ich sagen. Also solche Erlebnisse sind dann eigentlich die Arbeit, die ich mache, so wunderbar machen, dann, wenn solche Dinge gelingen.
Was sind denn für Sie so die Themen, wo Sie sagen, also das eine, Sie haben es ja schon genannt, überhaupt so generell, ne, also diese Barrierefreiheit halt auch, also was die Medien auch betrifft, aber was sind so Sachen, wo Sie sagen, Mensch, also da müsste sich wirklich noch was tun, es ist uns ein großes Anliegen und da könnte sich vielleicht auch ein bisschen mehr bewegen?
Ich sag's mal so, der große Ansatz wäre, dass es selbstverständlicher in unserer Gesellschaft insgesamt wird, dass sie halt einfach total verschieden ist und dass wenn immer wir sozusagen denken, ja, was machen wir denn jetzt eigentlich und wie welche Schritte auf allen möglichen Ebenen gehen wir denn, dass man das immer so im Blick hat. Und für mich ist das so der Punkt, wo ich mir immer denke, Vielfalt ist eigentlich das, was uns ausmacht, ist eigentlich das Spannende. Und wenn es uns gelänge, das mehr als Chance zu sehen und weniger angstbesetzt zu betrachten, dann fände ich das einen echten Schritt, sage ich mal, der Weiterentwicklung so, von dem ich dann glaube, dass der eigentlich wichtig für uns wäre. Und dann würde es halt auch, ja, jetzt sage ich mal, einen Personenkreis wie blinden Menschen, wird es halt einfach leichter fallen, die Dinge dann auch umgesetzt zu bekommen, die halt für diesen Personenkreis wichtig sind. Und ja, genauso gibt es andere Personenkreise, die man halt dann auch leichter berücksichtigen könnte.
Gibt es einen bestimmten Punkt, wo Sie zum Beispiel sehr lange drum kämpfen mussten, wo Sie sich dann gefreut haben, dass Sie das noch durchgekriegt haben?
Ja, wir haben inzwischen jedes Jahr eine ganz tolle Veranstaltung, die wir Verleihung des Deutschen Hörfilmpreises nennen. Mhm. Wer Fernsehen anmacht oder, ja, Fernsehen, da kriegt man es am einfachsten mit. Wer Fernsehen anmacht, der bekommt mit, dass es oft ja inzwischen Untertitel gibt, dass es manchmal sogar Gebärdensprache gibt. Und es gibt halt aber auch Filmbeschreibungen, Audiodeskription nennt die sich so ein bisschen fachlich. Und die kann man zuschalten und dann kriegt man das, was sich aus Dialogen nicht erschließt, in Filmen, in Dokumentationen, das bekommt man beschrieben zusätzlich. Und diese Geschichte, die haben wir vor ungefähr 20 Jahren angefangen und dann ist es uns 2011 gelungen, dass bei allen Filmen, die gefördert werden in Deutschland, für die Filmwirtschaft, dass bei all diesen Filmen vorgeschrieben wurde, da muss es auch eine Fassung mit Audiodeskription und Untertiteln geben. Eine barrierefreie Fassung sozusagen. Ja, dann kamen die Fernsehanstalten, die öffentlich-rechtlichen, haben gesagt, so, wir steigen da auch ein. Das war damals die Diskussion um die Rundfunkgebühren, hießen sie damals noch. Dass man gesagt hat, na gut, auch blinde, sehbehinderte Menschen sollen die bezahlen. Und dann haben wir gesagt, ja, da muss es ja aber auch so sein, dass dann entsprechend das Programm zugänglich wird. Mhm. Und ja, da sind dann auch tatsächlich die öffentlich-rechtlichen Sender eingestiegen. Und jetzt, wenn man heute so schaut, wie ist denn das eigentlich, dann stellt man halt fest, dass so, was weiß ich, das Erste oder ZDF, dass da tatsächlich rund die ein Viertel bis die Hälfte der Ausstrahlungen, bei denen das auch machbar ist, dass die tatsächlich auch entsprechende Filmbeschreibungen oder Audiodeskriptionen bekommen. Mhm. Und bei den Kinos, da ist es auch so, dass was öffentlich gefördert ist, im Grunde mit einer barrierefreien Fassung vorhanden ist. Da brauchen wir jetzt noch eine Verbesserung beim nächsten Gesetz, dass wir die per App auch tatsächlich dann auch hören können. Und
ich wollte gerade sagen, ne, das ist ja ganz schwierig. Also ich habe mir das jetzt gerade vorgestellt im Kino, wie man das dann macht, weil jetzt besondere Vorstellungen dafür zu machen, ist ja dann auch schon wieder einschränkend, ja, weil ne, dann ist man ja zeitlich auch so extremst gebunden, hat wahrscheinlich weniger Auswahlmöglichkeiten. Da ist das natürlich mit einer App beispielsweise natürlich auch eine viel geschicktere Sache. Das hätte ich jetzt tatsächlich auch fragen wollen. Ja,
wie man das ist auch tatsächlich so, also erstmal hieß es, da muss auf dem Band sozusagen, auf DZP muss im Grunde dann die barrierefreie Fassung drauf sein. Da wurden dann ja auch noch die entsprechenden Kopien durch die Welt geschickt und sowas. Und so ist immer noch die Regelung. Aber auf dieser Kopie hilft uns das Ganze gar nichts mehr. Ja. Sodass jetzt öfter zwar einerseits die Audiodeskription entsteht, aber andererseits wir sie nicht nutzen können. Und darum brauchen wir im nächsten Schritt eigentlich die Verpflichtung, dass die App, die es dafür schon gibt, dass in diese App rein oder mit dieser App sozusagen abspielbar dann da die entsprechende Audiodeskription verfügbar gemacht wird. Das kostet nochmal ein bisschen was, darum machen das nicht alle freiwillig. Und deshalb brauchen wir da die Vorschrift. Und dann ist es tatsächlich so, dann kann ich, wenn ich die App auf dem Handy habe, dann kann ich wirklich mit dieser App ins Kino gehen. Die App, die funktioniert so, dass sie im Grunde den Original-Filmton, dass sie den übers Mikro wahrnimmt und dass sie dann die Audiodeskription dazu synchronisiert. Und ich kriege die dann nicht irgendwie, ich sag mal, von irgendeinem, eine Ausstrahlungsbasis im Kino, sondern ich kriege die wirklich über die App dazu und kann die mir mit einem Kopfhörer oder mit einem Ohrhörer oder so, je nachdem, wie ich das machen will, kann ich mir die parallel zum Filmton einfach anhören und die ist dann genau eingetaktet. Und einfach total genial und ich bin seitdem echt absoluter Berlinale-Fan, seitdem es das wieder gibt und geht dann immer die Ausstrahlungen, die es dort entsprechend oder die Vorführungen, die es dort entsprechend gibt, die gucke ich mir dann total gerne an. Und da kannst du dann halt auch mit Freunden und Familie hingehen und gemeinsam einfach so eine Geschichte erleben. Und das ist einfach total genial. Und das ist nur wirklich eine Sache, da haben wir wirklich 10 Jahre dafür gekämpft, dass das kommt. Haben dann Politiker gefunden, die gesagt haben, das ist super, das machen wir. Filmförderanstalt gefunden, die gesagt hat, ja, wir sind auch bereit. Und jetzt sind wir eigentlich im zweiten Jahrzehnt so unterwegs, dass wir halt einfach sagen, es muss immer mehr werden. Das ist so eine der Geschichten, die, ja, wie soll ich sagen, die einfach Riesenspaß macht, wenn du das im Alltag dann auch erleben kannst.
Und das klingt toll.
Das ist so eins der Highlights.
Mhm. Ja, vor allem, das kann man ja auch besonders schön machen, ne? Also das ist doch, so habe ich ja so ein Stück weit auch diesen Hörfilmpreis verstanden. Es gibt ja, man kann es besonders schön und besonders liebevoll und besonders aufmerksam machen, ja, so einen Film so begleiten. Und das wird ja dann von Ihnen auch entsprechend prämiert, ne?
Genau, das ist gerade das, was der Hörfilmpreis heute macht, Qualität eigentlich auszeichnen. Mhm. Am Anfang, da haben wir eigentlich den Hörfilmpreis dafür gebraucht, dass man das überhaupt kennenlernt, dass es das gibt. Dann mussten wir gucken, dass wir im Grunde die Verantwortlichen davon begeistern, dass sie entsprechende Regeln umsetzen oder erstmal durchsetzen, dass halt dann Audiodeskription auch entsteht. Und jetzt haben wir das im Grunde soweit und jetzt geht es eigentlich darum, dass wir sagen, jetzt muss ja aber gut sein. So wie alle halt in den besonders guten Film gerne gehen, so gehe ich halt dann in einen besonders guten Film gerne, der auch dazu noch eine gute Audiodeskription hat.
Sie haben ja vorhin gesagt, das ist für die öffentlich geförderten Filme, so diese großen, ich sag mal so diese Blockbuster, ja, die jetzt aus anderen Ländern kommen, gibt es das da auch schon?
Es gibt es insofern, als dass die Streaming-Dienste oder andersrum, dass in USA es sehr viel striktere Vorschriften teilweise gibt, Barrierefreiheit umzusetzen. Mhm. Und die Streaming-Dienste beispielsweise, die aus USA kommen, die machen für ihre ganzen englischen Produktionen, machen die Audiodeskription. Und für deutsche Fassungen fangen die auch an und machen das teilweise schon. Es gibt ja auch einen großen deutschen Streaming-Anbieter, der macht gar nichts, weil wir in Deutschland noch keine Vorschriften dafür haben. Ist halt privatrechtlich. Mhm. Und darum sagen wir immer, ja, es ist schön, liebe Freunde, wenn man auf die Freiwilligkeit der Wirtschaft setzt. Wenn man aber mal so in die USA guckt, dann sieht man, dass die Gesellschaft nicht untergeht, wenn man auch ein paar Regeln dazu erlässt, was einfach zu berücksichtigen ist. Und deshalb sind wir schon dafür, dass wir sagen, also das, was in Deutschland gefördert wird und so, okay, das hat jetzt Audiodeskription, aber man könnte auch das weiterfassen und größer fassen und könnte auch sowas wie Streamingdienste verpflichten, die dann mal nicht aus den USA kommen, sondern die auch in Deutschland unterwegs sind. Und wenn die beispielsweise in die USA ausstrahlen wollten, ich weiß gar nicht, ob die das machen, dann müssten die ohnehin auch sich nach deren Regeln richten. Mhm. Und insofern, ja, die Blockbuster, die ins Kino kommen, da ist es noch die Ausnahme, dass wir tatsächlich Audiodeskription haben. Da hängen wir wieder so ein bisschen daran, würde das in den USA kommen, dann gäbe es das. In Deutschland machen es die Verleiher sozusagen dann nicht. Da haben wir im Grunde nur die Streaming-Dienste, die da Vorreiter sind. Mhm. Das ist also sehr bunt, muss man sagen.
Okay, das heißt, Avatar zum Beispiel, gibt es den mit einer Hörfilmfassung?
Weiß ich nicht. War gerade meine Tochter drin. War jetzt nicht so das, wo ich sofort hin musste.
Okay.
Weiß ich nicht.
Ist mir gerade so eingefallen, weil es halt so riesen, ja, genau, ne? So groß gehypt und so. Ja, da hätte ich mir das ja vorstellen können.
Das kann so aber sein, dass das gibt. Also mal gibt es mal nicht. Das ist wirklich unterschiedlich.
Ja. Was war denn für Sie so ganz persönlich so einer der schönsten Hörfilme der letzten Jahre?
Also was ich wo ich immer noch total begeistert dran denke, das ist im Grunde die letzte Berlinale. Das war Kurnaz gegen Busch. Das war, was ich einen dermaßen traumhaften Film fand, der auch eine super Audiodeskription hatte. Und es war Berlinale. Und ich war da nicht alleine, sondern ich war da mit meiner Frau und wir haben uns danach noch zusammengesetzt und köstlich über diesen Film amüsiert. Und für mich war dieses Filmerlebnis im großen Kino zur Corona-Zeit mit Leuten zusammen was erleben zu können, das war so grandios, dass ich sagen kann, das hat alles zusammengepasst. Vielleicht nehme ich einfach mal nur das.
Aber es klingt ganz arg schön. Das ist ja eigentlich auch das, was Kino machen soll, ne? Das ist insofern, ja, einen so mitnehmen.
Weswegen es ja dann auch wichtig ist, dass auch für Kinofilme das umgesetzt wird und nicht nur auf die Streamingdienste begrenzt bleibt.
Genau. Ja, im Grunde sollte das einfach eine Regel sein, dass es einfach die Audiodeskription grundsätzlich gibt. Genauso wie es Untertitel braucht, eben für Menschen, die schlecht hören oder dass es auch Gebärdensprache gibt für Leute, die gar nichts mehr hören. Und ich finde, es ist immer schön, wenn du im Grunde alle Möglichkeiten nutzt, alle Menschen, die es gibt, mitzunehmen. Und im Kulturbereich sowieso, finde ich.
Neben der Möglichkeit, beim Hörfilmpreis eben besondere Qualität auszuzeichnen, ist eben ja auch so, dass das nochmal so sehr viel mediale Aufmerksamkeit generiert und das vielleicht auch nochmal eine Zielgruppe erreicht, die normalerweise für die, also bei denen die Bedürfnisse von Blinden normalerweise nicht so ankommen, aber das ist doch quasi ein Event, was auch so jeder mitbekommt, oder?
Ja, dieser Bereich Aufklärung, wie man es dann so bezeichnet, der ist uns auch schon sehr wichtig, weil genau, also Menschen müssen was, also es ist ja gar kein böser Wille, dass viele Menschen nicht wissen, ja, was haben wir eigentlich diese Menschen überhaupt bei uns und was bräuchten die denn eigentlich und wie geht's denn denen und so, sondern oft ist es ja die Frage, habe ich überhaupt Berührungspunkte? Mhm. Und insofern finde ich, ist es schon wichtig, dass man sichtbar ist. Und da ist so der Deutsche Hörfilmpreis ist halt so eins der Highlights, mit dem wir wirklich mediale Aufmerksamkeit kriegen. Das ist auch sowas, was sich geändert hat. Am Anfang wurde halt im Wesentlichen so über die Promis, die auch kommen, berichtet. Wir hatten das Riesenglück, damals Mario Adorf dabei zu haben, der Schirmherr gewesen ist und auch da war und die ganze Sache am Anfang echt gepusht und nach vorne gebracht hat. Und das hat sich aber schon geändert. Darum finde ich, dass sich auch wirklich was ändert. Also heute geht es wirklich um die Filme, heute geht es um blinde, sehbehinderte Menschen. Ja, natürlich auch um Promis, Stars, die da sind, aber das steht nicht mehr so im Mittelpunkt. Und das ist so eine der Geschichten, die uns schon wichtig ist. Wir machen ja die Woche des Sehens beispielsweise, mit der wir dann eher so bei Optikern und Augenärzten unterwegs sind. Oder es gibt den Sehbehindertentag jedes Jahr, den wir auch unter unterschiedliche Themen setzen. Nächstes Mal werden wir so das Thema Pflege behandeln und werden schauen, dass wir in Pflegeeinrichtungen kommen, dass wir da, die machen wir immer mit Kooperationspartnern zusammen diesen Tag und dass wir schauen, dass wir einfach Angebote schaffen, Leuten dort näher zu bringen, ja, was sie machen können, einfach um Menschen, die schlechter sehen, um die erstmal zu erkennen und zum Zweiten, was man machen kann, um denen ein bisschen zu helfen mit, ja, ich sag mal einfach, das kann ganz niederschwellig anfangen mit kontrastreicheren Umgebungen, was weiß ich, ich stelle nicht ein durchsichtiges Glas auf ein durchsichtiges Glastischchen oder sowas, sondern ich lege vielleicht einfach nur einen farbigen Untersetzer dazwischen und sowas. Also das Kontraste ist ein total wichtiges Thema. Und es ist halt schon auch so, dass heute ja doch ganz schön viele ältere Menschen davon betroffen sind, einfach mal mindestens schlechter zu sehen. Mhm. Wenn nicht unbedingt immer blind, aber wirklich schlechter zu sehen. Genau wie das schlechtere Hören eine große Rolle spielt. Und dieses schlechtere Sehen, na, das ist aber gar nicht so recht, wie soll ich sagen, da gibt es nicht so recht Strategien, wie eigentlich wir damit umgehen. Und da finde ich sowas wie sich Beleuchtung, Kontrasten zuzuwenden. Wir haben eine Website entwickelt, die heißt leserlich.info. Da können alle Menschen, die, ich sag mal, die mit Schriften arbeiten, die können dort draufgehen und ein bisschen spielen und sich auch angucken. Wir haben eigentlich Kontraste-Regeln, wie Kontraste gestaltet sein müssten, damit sie für möglichst viele Menschen nutzbar sind. Und dort gibt es so ein Kontraste, ja, eigentlich so eine Möglichkeit, mit Kontrasten zu spielen und auszuprobieren, gehen die und oder gehen sie nicht? Welche Schriften sind denn eigentlich diejenigen, die besser lesbar sind? Und solche Hilfen, die geben wir dann und die versuchen wir dann halt auch in diesem Pflegebereich unterzubringen, aber auch ganz allgemein. Also darum ist uns schon wichtig, dass man eigentlich erfährt, dass es halt ganz viele Menschen mit Seheinschränkungen gibt, aber auch, dass es eine ganze Menge Dinge gibt, die man tun kann, um die Leute halt möglichst mitzunehmen und denen halt einfach ein möglichst selbstbestimmtes Leben auch weiter zu ermöglichen.
Das klingt jetzt auch gar nicht so, als wenn das jetzt so ganz große Dinge, die man da bewegen muss, ja. Also wenn es um Schriften geht, wenn es um Kontraste geht, das ist ja was man ja wirklich tatsächlich im Alltag ja überall berücksichtigen könnte. Also was jetzt ja eigentlich kein großer Aufwand ist, ne? Insofern geht es wahrscheinlich eher um das Bewusstsein, ja, dass man eben mit wenig schon viel erreichen kann. Sie haben gerade eben auch diese Woche des Sehens angesprochen. Da ging es ja im letzten Jahr ja auch. Ich weiß nicht, ob das jetzt speziell ist, ob das jedes Jahr so ist, aber letztes Jahr habe ich es zumindest so wahrgenommen im Herbst, dass es ja auch darum geht, also A, kann es ja jeden treffen, man muss halt einfach sich auch um sein Augenlicht halt tatsächlich aktiv kümmern und man kann ja schon im Vorfeld, also auch schon durch Prävention oder rechtzeitig zum Augenarzt gehen und immer checken lassen und so kann man ja schon viel auch aufhalten, was da kommen kann, ja. Also das ist ja, hat ja wirklich tatsächlich viel mit Aufklärung zu tun, was ja im Grunde jeden betrifft, also wirklich jeden von uns.
Ja. Es gab, also dieses Thema Sehverlust hat noch so ein bisschen, dem hängt so ein bisschen nach, dass man ja viele Jahre lang eigentlich gar nichts dagegen machen konnte. Ich meine, naja, im Alter, da sieht man halt einfach schlecht. Oder da wird man halt dann blind. Und dann sind durch das Älterwerden der Bevölkerung insgesamt sind schon auch neue Augenerkrankungen dazugekommen. Makuladegeneration beispielsweise ist was, was vielleicht vielen was sagt. Der graue Star sowieso. Der graue Star, der ist jetzt wirklich wegoperierbar. Sowas wie Makuladegeneration, das ist zwar im Grunde nicht heilbar, aber es ist aufhaltbar. Und dafür gibt es im Grunde Behandlungen inzwischen. Und das ist halt so, dass das aber sehr schnell gehen kann. Und dass man dafür wirklich, dass man dafür wirklich Vorsorge braucht und dass man sich regelmäßig kontrollieren lassen muss. Und dass man im Grunde auch so, ich sag mal, die Dinge, die Anzeichen dafür sind. Oh, jetzt bin ich zwar eigentlich nicht irgendwie dran, das nächste halbe Jahr irgendwie zum Augenarzt zu gehen, aber was weiß ich, ich sehe krumme Linien oder sonst irgendwas und dass man das als Alarmzeichen nehmen kann und dann auch tatsächlich zum Augenarzt geht und dass man dann aber auch begreift, das ist eine chronische Erkrankung und ich kann was dagegen tun. Im Grunde haben wir inzwischen in diesem Seniorenbereich Menschen über 70, Menschen über 80, haben wir es eigentlich mit Volkskrankheiten zu tun. Das ist aber noch gar nicht so recht in den Köpfen drin und es ist auch nicht so recht in den Köpfen drin, dass man die zumindest aufhalten kann, die Erkrankungen. Und das ist schon was uns auch echt am Herzen liegt, dass wir das eigentlich viel mehr zu einem Allgemeingut machen müssen, dass es halt nicht so ist, dass man erblindet, sondern dass man auch was dagegen tun kann und Menschen, die dann schlechter sehen oder die erblindet sind, für die kann man auch was tun, aber man kann es auch schon vorher aufhalten zumindest.
Wie funktioniert es da in der Kommunikation nach draußen? Also das ist ja, wenn ich jetzt richtig annehme, ja, gehört das ja zu den Themen, die Sie ja umtreiben. Also dieses, ne, also darüber aufklären, nicht nur in der Woche des Sehens, sondern halt eigentlich ja das ganze Jahr. Wie muss man sich das vorstellen?
Es sind ja unterschiedliche Zielgruppen, die es dann so gibt. Da ist ja auch unsere Gesellschaft ganz bunt. Und entsprechend machen wir das auch. Also wir bringen eine Zeitschrift immer noch im Printformat heraus für die Leute, die gerne was in die Hand nehmen. Und ich finde, das gehört auch dazu, dass es sowas gibt, die so zum Thema Blindheit, Sehbehinderung, Hilfen, die es gibt, so im Wesentlichen auch berichtet. Wir haben inzwischen, ja, wie das ja auch viele haben, Social-Media-Kanäle, wo wir eben auch versuchen, einfach aus unserer Community heraus auch Menschen zu erreichen und auch möglichst, ich sag mal, unserem Bereich hinaus dann zu kommen. Ja, wir sind gerade dabei, so ein Online-Portal zu entwickeln, mit dem wir auch sagen, wir wollen eigentlich nicht nur in unserem Personenkreis eigentlich die Leute möglichst informiert bekommen, sondern wir möchten eigentlich darüber rauswirken, also leichter Zugang, niederschwellig, alle, die irgendwie mal drauf stoßen und irgendwas über irgendeine Augenerkrankung wissen wollen oder sowas, die sollen das auch finden und die sollen sich auch informieren können. Also dieser Digitalbereich, der wird immer wichtiger. Ja, und manchmal ist es auch so, dass wir sagen, es gibt besonders für uns gravierende Dinge, mit denen versuchen wir dann einfach öffentlichkeitswirksam unterwegs zu sein. Die E-Roller zum Beispiel ist so ein Thema, die ja überall irgendwo rumliegen, rumstehen, abgestellt werden und die halt einfach für jemanden wie mich, wenn ich irgendwie auf dem Gehsteig langlaufe, totale Hindernisse sind, muss ich echt. Mhm. Du rechnest nicht damit, dass da so ein Teil rumsteht, dann kriegst du es auch kaum mit, weil du hast im Grunde nur unten im Grunde die Plattform, auf der man draufsteigt und du hörst die Dinger nicht und du fällst total leicht darüber. Und es gab auch schon ganz viele Unfälle damit, so mit blinden, sehbehinderten Menschen, sodass wir gesagt haben, dagegen beispielsweise machen wir jetzt eine Verbandsklage. Und haben das auch gemacht und kämpfen da in Nordrhein-Westfalen gerade, dass es einfach Verpflichtungen gibt, dass die Dinger auf feste Abstellflächen kommen. Mhm. Und das ist halt was, womit wir dann schon auch mal mindestens dort auch in den Medien sind oder darüber hinaus dann auch teilweise oder naja, bei den Kommunen ankommen, dass die halt merken, da wehrt sich jemand und die kriegen das dann mit und so findet dann halt auch Öffentlichkeitsarbeit statt. Mal mit einem anderen Mittel sozusagen, mit dem wir uns einfach wir wussten uns einfach nicht mehr anders zu helfen, als dann diesen Weg zu gehen und haben gesagt, gut, dann nutzen wir das halt mal, weil wir halt auch uns als sowas wie als Verbraucherschutzverband für unser Personenkreis dann begreifen ja, inzwischen sogar auch anerkannt sind als solcher.
Na, ist ja ohnehin schon schwierig, ne? Also ich meine, ich sag mal, jede Baustelle, die plötzlich kommt, jeder Weg, der sich plötzlich ändert, das sind ja alles Dinge. Und dann noch die E-Roller da mittendrin. Jeder von uns hat jetzt, glaube ich, irgendwie so ein Bild vor Augen. Und vielleicht ist das auch so ein bisschen so ein Appell, also für jeden, der die E-Roller nutzt, weil die sind ja schon sehr praktisch, das sind auch alles ganz furchtbar nett. Aber es macht auch durchaus Sinn, die vernünftig zu parken.
Genau. Stellt sie nicht immer mitten auf die Gehsteige oder lasst sie da sogar fallen oder sowas.
Ja, aber das mag ja auch tatsächlich, also auch jetzt diejenigen, die normal sehen können, mögen das auch nicht. Also das ist ja für uns alle ja irgendwie, oder? Ja. Das ist ja anstrengend.
Genau, diese ganze Palette gibt es, ne? So finde ich, irgendwie in der Öffentlichkeit sichtbar zu werden. Ja. So von Events über die ganz normale Medienarbeit bis hin zu so besonderen Dingen oder ganz andere Geschichte wieder wäre jetzt, wir kennen ja alle den ESC, European Song Contest, und wir haben angefangen, den Low Vision Song Contest so auf den Weg zu bringen. Wir haben weltweit gefragt, gibt es nicht Menschen, die blind oder sehbehindert sind, die Lust haben, sich an so einem Song Contest zu beteiligen? Und so, dass wir so eine, ja, wie soll ich sagen, so eine Parallelgeschichte einfach dazu entwickeln und sind damit erstmal so in Europa gestartet und hatten. Der Server ist zusammengebrochen, als es um die Abstimmungen dann ging und so. Und das fanden ganz viele Leute ganz klasse, sodass wir gesagt haben, wir machen das dieses Jahr wieder. Und der Kollege hat gerade jetzt vor kurzem berichtet, ja, wir sind in den Vorbereitungen. Im März werden wir den deutschen Ausscheid machen und am 12. Mai, so vor dem richtigen ESC, vor dem großen ESC, machen wir dann unseren International Low Vision Song Contest. Wir mussten rechtemäßig uns ein bisschen anders benennen. Und das ist dann unser ILSC. Und da finden dann diesmal weltweit tatsächlich Beteiligung statt von Leuten, die oder aus Ländern sozusagen, die gesagt haben, da machen wir mit, da gucken wir auch, dass wir blinde, sehbehinderte Musikerinnen und Musiker einfach gewinnen, die dann an diesem Song Contest mitmachen. Und das ist dann auch schon wieder was eigentlich total spannend ist, was halt so ein Streaming-Event wird. Und klar, wo dann Menschen, die selber blind, sehbehindert sind, da auch das angucken werden und anhören werden, aber halt auch andere. So bist du dann halt auch wieder unterwegs insgesamt.
Was für eine Idee, cool. Ja.
Wenn man jetzt sich für den Verein engagieren möchte, Sie hatten ja am Anfang schon die Möglichkeit genannt zu spenden, aber gibt es auch noch andere Möglichkeiten, sich zum Beispiel ehrenamtlich zu betätigen?
Ja, also wir sind ja auf der Bundesebene unterwegs, darum ist jetzt immer so die Frage, was kann ich denn eigentlich machen? Da gibt es natürlich einmal die Möglichkeit, in den Regionen wirklich mit unseren Regionalorganisationen, also sich an die zu wenden und zu sagen, ihr braucht doch sicherlich sehende Helferinnen und Helfer, ehrenamtlich Aktive. Und das ist auch so, dass es halt da tatsächlich Bedarf gibt. Und da gibt es unsere Landesorganisation, da kann man sich immer hinwenden. Und wenn man jetzt einfach in der Region ein bisschen was machen will, mit Menschen zusammenkommen will und sagen will, da gibt es ein bisschen mein Interesse und ich würde gerne einfach was mithelfen, ob es jetzt einfach simpel ist, bei irgendwelchen Veranstaltungen mit als Unterstützer da zu sein oder es gibt auch teilweise Leute, die bieten an, mit einkaufen zu gehen. Das können die Lebensmittel sein, das kann aber auch Mode sein, je nachdem, wofür man sich so interessiert. Oder das Anbieten bestimmter Freizeitmöglichkeiten sein und sowas. Also das würde ich sagen, das ist in den Regionen am besten. Was wir schon gerne dann auf der Bundesebene machen, das ist, wenn Leute sagen, ich habe die oder die bestimmte Kompetenz im IT-Bereich oder als Bildungsexperte oder sowas, dass wir sagen, wir haben eigentlich zu allen möglichen Bereichen Arbeitskreise oder Fachgruppen, die für uns immer so, ich sag mal, Profile entwickeln, von denen wir so sagen, ja, so müsste es sein, damit es für uns gut ist. Und da ist es natürlich schön, wenn wir Experten aus den Bereichen mit einbinden können oder wenn wir auch Leute haben, die sagen, wir unterstützen euch dabei, das dann auch an die entsprechenden Adressaten ranzukriegen. Also wenn das ist nicht nur immer die Politik, sondern das kann natürlich auch Wirtschaft sein, Wirtschaftsunternehmen. Es ist jetzt so, dass wir ja schon auch versuchen, Kooperationen tatsächlich mit Unternehmen immer mehr einzugehen, um zu sagen, so, wenn ihr mal, keine Ahnung, mal eure blöden Preisschilder, die eh keiner lesen kann, beispielsweise auch in den Supermärkten oder sowas, wenn ihr die mal zugänglich machen wollt, dann macht das doch bitte so und so. Ihr könnt sie natürlich größer machen, das ist der eine Weg. Man kann mit QR-Codes arbeiten und dann muss man aber auch diese QR-Codes zugänglich machen und so. Wir versuchen im Bankenbereich das hinzukriegen, dass wir das Online-Banking beispielsweise, dass wir das barrierefrei hinkriegen. Ab 25 wird es dazu Verpflichtungen geben. Und wir suchen natürlich dann auch Leute im Bankenbereich, die sagen, ja, da sind wir mit euch auch unterwegs, das an die Banken dran zu kriegen und euch auch zu unterstützen. Und damit ihr auch versteht, wie funktionieren denn Banken eigentlich? Wer sind denn eure Ansprechpartner am besten? Da muss man ja auch so ein bisschen, finde ich, immer die Adressatenkreise kennen. Also da suchen wir immer Leute, die mit tun auf diesen Ebenen. Und ansonsten haben wir so einen Förderkreis, von dem wir sagen, dass da wünschen wir uns Leute, die in Unternehmen tätig sind oder die einfach sagen, ja, das ist jetzt nicht nur eine kleine Spende, wo ich sage, damit möchte ich jetzt den Verband unterstützen, sondern da möchte ich auch in einem Kreis drin sein, der regelmäßig Informationen kriegt und in den ich mich auch regelmäßig einbringe, weil ich halt Gesellschaft einfach weiterbringen will. Und in diesem Förderkreis kann man sich auch engagieren. Und ich würde sagen, einfach, wenn da Leute Lust haben, einfach auf unsere Website gehen und gucken, was bietet sich da so an. Ja, und dann freuen wir uns über alle, die mittun, so in unsere Richtung.
Ja, also schon aktiv werden, ne? Das ist, glaube ich, schon das Thema, ja. Wie ist denn die Geschichte mit den Socken eigentlich zustande gekommen, um dann nochmal so an den Anfang zu knüpfen, also für zu knüpfen, ja? Wie muss man sich denn das vorstellen? Wie ist denn das zustande gekommen? Wer hatte denn die Idee?
Das hatte der Macher der Socken selber.
Ah, okay.
Der schon immer nach Wegen gesucht hat, seine Produkte irgendeine Form unverwechselbar zu machen. Und der das mit T-Shirts oder mit Socken, also mit irgendwelchen Klamottensachen oder sowas gemacht hat. Und dann kam mal diese Idee, naja, das mit Blinden, also für blinde Menschen zu machen und dafür die Blindenschrift einzusetzen. Das Schöne dabei fand ich, dass der das nicht einfach irgendwie gemacht hat, sondern dass er tatsächlich dann zu uns gekommen ist und gesagt hat, die und die Idee hätte ich, so und so würde ich das machen. Könntet ihr das, eignet sich das? Könntet ihr das lesen? Und erstmal hieß es nicht viel mir, sondern es gab eine andere Idee, was man da drauf schreiben könnte, das war aber dann viel zu lang. Punktschrift, also Blindenschrift braucht schon ziemlich viel Platz. Und dann ist das so entstanden, indem wir ja beteiligt waren an der ganzen Geschichte. Und das fand ich gut, dass das so gegangen ist.
Das ist schön, ja.
Und das passiert schon immer mal wieder so. eine Whisky-Destillerie hat das auch gemacht, im Grunde gesagt, so, wir bringen so eine Sonderedition raus, wo die Flaschen in Blindenschrift beschriftet sind. Und so entstehen so in verschiedensten zusammenhängenden Unternehmen oder bei irgendwie Kreativen entstehen solche Ideen teilweise. Und manchmal ist das halt auch bei uns so. Also wir haben das auch als, wenn wir so Geschenke oder sowas uns überlegen, dann gehen wir auch manchmal auf Firmen zu und bringen dann von uns aus so die Ideen ein, sowas zu machen. Und einfach mit ich sag mal, irgendwie dafür zu sorgen, dass halt Menschen, die blind sind, sichtbar werden. Also wenn man, ich weiß nicht, wem schon aufgefallen ist, Medikamentenverpackungen beispielsweise haben ab einer bestimmten Größe auch Blindenschrift drauf. Und das ist sozusagen eine Initiative von uns gewesen, dass wir gesagt haben, so, da möchten wir, dass der Gesetzgeber das vorschreibt, und haben es dann auch tatsächlich geschafft, dass zumindest für bestimmte Verpackungen, dass das vorgeschrieben wird. Und darum bin ich immer, ich muss jetzt sagen, ich nutze nicht so viel Medikamente, aber ich bin schon immer ganz happy, wenn ich echt lesen kann, was da drin ist. Letztens war ich in einem Hotel und war da beim Duschen und fasst da die das Shampoo und das Duschzeug an, und das war in Blindenschrift beschriftet. Und dann ist das von der Firma gewesen, mit der wir vor 10 Jahren oder sowas mal zusammengearbeitet haben, weil die so gesagt haben, blinde Menschen müssten doch eigentlich teilweise super gut riechen können und sowas. Und gesagt, es gibt sie schon, aber nur weil man blind ist, kann man nicht gut riechen. Und dann haben wir gesagt, aber wir bieten an, wenn es solche Leute gibt, dass wir die zu uns so in diese Parfümherstellung und sowas, dass wir sie damit einbinden. Und da sind tatsächlich, das ist in Frankreich gewesen, ein paar Jobs entstanden. Und diese Firma hat auch gesagt, und dann machen wir es auch so, dass wir teilweise unsere Produkte mit Blindenschrift beschriften. Und da bin ich letztens im Dezember echt im Hotel gewesen, da gab es die, und das war echt das Highlight für mich, muss ich echt sagen. Da wusste ich, hey, was ist denn jetzt die Bodylotion und was ist denn das Shampoo und sowas. Und ich musste nicht wieder irgendjemanden fragen und so oder ausprobieren. Und das fand ich schön, das war richtig gut.
Das sind so kleine Dinge eigentlich, gell, die einem das so viel netter, so viel angenehmer machen, ja. Ich würde mal sagen, da sorgen auch gute Hörbücher dafür. Wir sind auch alle große Hörbuchfans, und wir hoffen, Sie auch. Vielleicht können Sie uns ja einfach mal ein paar Empfehlungen geben, wo Sie sagen, Mensch, das hat mir unheimlich gut gefallen. Das lohnt sich.
Ja, Hörbücher sind sowieso ja genial, sage ich jetzt erstmal. Ich liebe es natürlich, wenn es besondere Sprecher gibt. Das ist klar. Das ist ja aber nur teilweise so. Ist ja auch logisch. Ne, so ein Harry Rowold oder irgendwie sowas. Oh, oder so, das, der Wind in den Weiden ist sowas, höre ich mir immer noch total gerne an.
Ja, das ist einfach so wirklich großartig.
Unglaublich gelesen, muss ich wirklich sagen. Und jeder, der irgendwie einen Bezug zu diesem Buch hat, da kann ich nur sagen, da mal reinhören, dass ich hoffe, das gibt es überhaupt, das Hörbuch noch. Doch, das ich muss es noch geben. Also das ist so eine der Geschichten. Also ich bin ja jetzt eigentlich eher so der Krimi- und Fantasy-Mensch, der irgendwie immer so in diese Richtung schaut, in andere Welten abzugleiten, wenn ich nicht im Büro bin. Ja. Ich wollte aber ein ganz anderes Buch mal vorschlagen, das ich unglaublich gut fand. Und das ist Alles Licht, das wir nicht sehen.
Oh Gott, ja.
Von Anthony Doerr. Und das ist jetzt so ein bisschen, es gibt eine blinde Heldin, darum ist das so ein bisschen auf meinen Personenkreis bezogen, aber es ist überhaupt nicht voyeuristisch, sondern das spielt in Saint-Malo, so im Zweiten Weltkrieg 1944 und beschreibt eigentlich, oder die Hauptprotagonistin, das sind zwei Jugendliche, die blinde Marie-Laure eben und und Werner. Und sie lebt in einem Resistance-Umfeld und er ist durch die NS-Napola-Schule gegangen und sowas. Und die zwei Lebenswege, die treffen sich dann. Und einmal geht's, finde ich, also er ist so der technikbegabte Mensch, der eigentlich Radiogeschichte kann man dann daran so ein bisschen begleiten. Und sie, ja, finde ich, bringt einem dieses ganze Resistance-Umfeld nahe und sie ist halt einfach nur blind und das wird einfach wunderbar beschrieben, finde ich, ist jetzt gar nicht voyeuristisch oder so, sondern man geht nicht darum, wie macht sie alles Mögliche, das wird trotzdem beschrieben, aber ich finde, das ist so nebenbei und so unglaublich toll beschrieben, dass ich das einfach ein unglaublich spannendes Buch und ein unglaublich schönes Buch finde, das ich auch gut gelesen finde und dass ich voller Begeisterung vor 2 Jahren, glaube ich, mir angehört habe. Und ich dachte mir, das ist vielleicht so einer der Tipps, die ich mal so geben würde, was auch ein bisschen zu unserem Personenkreis passt. Mhm.
Frank Arnold liest aber auch wunderbar, finde ich. Der ist, die Stimme von ihm mag ich sowieso sehr. Und ich finde, das hat er wirklich ganz, ganz arg schön gelesen. Mhm. Ja.
Ich hatte es tatsächlich auch als Hörbuch gehört, ja. Und also ich habe immer noch diese Stelle im Kopf, ihr Vater macht ihr dann ja ein Modell von dieser Stadt und sie fährt das immer mit den Fingern so ab, damit sie sich dann in der Stadt zurechtfindet. Und ich finde das so unglaublich, weil ich persönlich habe schon mit einer normalen Landkarte Probleme. Und dann, dass sie das wirklich abrufen kann, das fand ich so krass. Mhm.
Ja, und sie ist total, genau, und wunderschön beschrieben, so finde ich. Es ist einfach ein tolles Buch. So. Im Fantasy-Bereich hat mich total fasziniert, was ganz anderes. Von Patrick Rothfuss, Der Name des Windes, ist nicht so bekannt, finde ich aber literarisch, also Fantasy ist ja oft sehr actionbezogen und sowas, ist das auch, aber ich fand es auch literarisch ziemlich gut. Also wer Lust hat, in diesem Fantasy-Bereich ein bisschen rumzuschmökern, finde ich das ein wunderbares Hörbuch. Aus dem Krimi-Bereich habe ich mir mal sowas auch ein bisschen skurrileres, anderes gedacht, da fasziniert mich von Colin Cotterill. Die Dr. Siri Bücher, die finde ich auch ziemlich genial. So. Und wer so ein bisschen, spielt in Laos, muss man jetzt dazu sagen, und ist teilweise sehr abseitig, und aber ich finde es auch total unterhaltsam und auch überhaupt nicht so klischee-mäßig, sondern wirklich, da ist dann der alte Widerstandskämpfer, der dann jetzt über 70 ist und dann in ganz unterschiedliche Situationen gerät, wo man sich so mit den etwas mystischen oder mit den einfach Lebensbedingungen so dort auseinandersetzt. Und wo er, finde ich, wunderbar unterhaltsam eigentlich dann Fälle zu lösen hat. Ganz unspektakulär eigentlich, aber das ist so ungewöhnlich, dass ich das einfach total toll finde. Also das ist so im Krimi-Bereich vielleicht was mich total fasziniert.
Kann ich völlig nachvollziehen, Herr Bethke. Ich unterschreibe das. Ich habe jeden Dr. Siri hier stehen gelesen und gehört. Und als es noch kein Hörbuch gab, meinem Mann vorgelesen beim Autofahren. Also insofern, ja, die Bücher finde ich auch großartig. Das ist ohnehin, finde ich, ein Megatipp an Dr. Siri. Habe ich jetzt tatsächlich schon ein paar Tage nicht mehr gedacht, obwohl es hinter mir, wie gesagt, im Bücherregal sich wiederfindet. Die sind wirklich toll. Die sind wirklich toll, ja.
Komm auch drauf, weil wir waren jetzt gerade eine Woche im Skiurlaub und unter anderem mit Freunden zusammen. Und ein Freund hat mich dann gefragt, und hast du wieder so einen tollen Tipp außer Dr. Siri? Fällt mir gerade nichts ein, habe ich gedacht, aber ich lese sie immer mal wieder gern. Er hat gesagt, er hat inzwischen alle, er liest sie alle. Ja. Und es gibt sogar, er liest sie dann sogar auf Englisch.
Die sind so super.
Ja, genau.
Ja. Ach schön, eine Dr. Siri-Fangemeinde. Ja. Ja. Ja, nee, also es sind schöne Empfehlungen, die wir beide auch zum Teil ja auch kennen. Wir verlinken alle, damit ihr gar nicht lange suchen müsst, ihr, die uns zuhört, sondern dass ihr die sofort findet, inklusive logischerweise Harry Rowohlt, der fantastisch gelesen hat. Übrigens auch Puh, der Bär, also wer unter euch Hörern noch kleinere Kinder hat, ich finde es auch mit die schönste Variante von Puh, der Bär ever. Also ich finde, das ist unfassbar gut. Und wir haben die tatsächlich immer noch als CDs auch. Mhm. So, also die gibt es ja schon sehr lange. Und das ist einfach, ja. Aber auch die anderen Sachen, die er übersetzt und dann auch gelesen hat, sind einfach alle großartig. Harry Rowohlt ist echt auch, ja, den muss man hören. Definitiv, genau. Wir verlinken alles und wir danken Ihnen an der Stelle, Herr Bethke, für Ihre Zeit und für Ihre Offenheit und wir hoffen, dass wir da einfach auch so ein bisschen für all das, was Sie tun, ein bisschen Aufmerksamkeit geschaffen haben, weil wir können, glaube ich, alle was tun, wie Sie vorhin ja auch zwischendurch gesagt haben, ja eigentlich auch schon mit ganz kleinen Dingen. Man muss sich da einfach nur bewusst sein und jeder von uns kann sich da so ein Stückchen weit einbringen, ganz unkompliziert, ganz unaufgeregt, einfach ein bisschen wacher durch die Welt laufen. Genau. Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit. Wir haben uns sehr gefreut, dass Sie bei uns waren.
Ich danke. Es war sehr schön. Danke Ihnen.
Danke. Und wir sagen Tschüss und bis nächste Woche mit unserem nächsten Gast. Lasst euch überraschen. Wir freuen uns auf euch. Bis dann.
Tschüss.
Tschüss.
Für unsere Buchplausch-Hörer haben wir übrigens noch etwas ganz Tolles. Falls ihr nämlich jetzt gerade nach dem richtigen Hörbuch sucht, dann könnte BookBeat eine gute Idee sein. Stöbert durch über 50.000 Hörbücher, entdeckt Bestsellerlisten, die Hörbücher von DP natürlich auch, oder lasst euch ganz persönliche Empfehlungen geben. Ihr wollt das einfach mal ausprobieren? Buchplausch und BookBeat schenken euch einen ganzen Monat BookBeat for free. Meldet euch einfach mit dem Rabattcode Buchplausch bei BookBeat an oder geht auf die Seite www.bookbeat.de/buchplausch und schon seid ihr dabei. Den Link, den haben wir auch noch einmal in die Beschreibung der Podcast-Folge eingefügt. Also nutzt dieses wunderbare Angebot, einen Monat lang so irre viele Hörbücher zu hören, wie ihr wollt, denn genauso funktioniert BookBeat. Das ist nämlich toll. Ihr könnt so viele Hörbücher hören, wie ihr wollt. Das ist doch jetzt genau das Richtige, oder? Also ausprobieren. Wir freuen uns mit euch. Bis dann.